Zuerst würde ich die Motivation Ihrer Forschung bezüglich des SDS gern kennenlernen. Wie weit geht Ihr eigener Bezug zu der Sache?
Also war am Anfang sehr viel stärker natürlich, aber über die Jahre habe ich mich dann doch sehr eingelesen in die ganze gesamtdeutsche Problematik damals. Und dann hat sich das gelöst von meiner Lebensgeschichte. Aber es war am Anfang stärker als heute.
Jetzt wäre es vielleicht auch wichtig, auf das Milieu zu blicken, aus dem heraus der Sozialistische Deutsche Studentenbund 1946 gegründet wurde. Wie war das und was war die Motivation der Gründung?
Naja, also die Motivation war, dass in dem völlig zerschlagenen und aufgespaltenen Deutschland an den Universitäten wieder eine Organisation auf der Linken entsteht, die die Interessen der Studentinnen und Studenten vertreten kann. Das war die Motivation. Und die Träger waren in erster Linie Soldaten, Offiziere, die zurückgekehrt sind von den Schlachtfeldern und die sich gesammelt haben und gemeinsam darüber nachgedacht haben, was da eigentlich passiert ist. Die Leute waren ja, ich habe das als Kind erlebt, ich war damals 7 Jahre alt, 1945, die waren wie betäubt. Also es war eine große Ratlosigkeit in Deutschland, aber auch an den Universitäten. Und die dominante Figur auf der Linken in den westlichen Besatzungszonen war Kurt Schumacher. Schon durch seine Erscheinung, also verwundet im Ersten Weltkrieg, 10 Jahre Konzentrationslager, der mit einem unglaublichen Willen hat er artikuliert und man hat gemerkt, dass ein Toter auf Urlaub ist. Wie so viele damalige Akteure, die aus den Konzentrationslagern zurückgekehrt sind. Und das war die Konstellation. Das war das Milieu auch. Es war sehr soldatisch damals. Die hatten alle umgefärbte Uniformen an, also fast niemand hatte noch zivile Klamotten. Im Bombenkrieg ist ja viel zerstört worden, auch an Kleider und an Wohnungen, sodass die Leute teilweise in den Universitäten in umgefärbten Uniformen rumgerannt sind. Das war keine Friedensgesellschaft. Das war eine Kriegsgesellschaft, die sich zusammengesetzt hat aus Leuten, die besiegt worden sind.
Sie haben auch gerade die westliche Besatzungszone erwähnt. Wie war denn die Rolle des SDS in den anderen Besatzungszonen, insbesondere in der sowjetischen Besatzungszone auf dem Gebiet der späteren DDR?
Ja, der SDS ging davon aus, dass er eine gesamtdeutsche Studentenorganisation ist. Und in der sowjetischen Besatzungszone war die FDJ der Meinung, dass sie die einzige legale Vertretung der jungen Menschen ist. Der SDS ist nie verboten worden in der sowjetischen Besatzungszone. Aber mit dieser Dominanz der Freien Deutschen Jugend hat man versucht, ihn von Anfang an den Rand der Legalität zu drängen. Und es war natürlich besonders prekär in Berlin, wo der SDS an der Kaiser-Wilhelm-Universität, spätere Humboldt-Universität, eindeutig die stärkste Gruppierung war, mit ungefähr 30% Unterstützung in der Studentenschaft. Da gab es dann auch ziemlich harte Auseinandersetzungen. Also die Freie Deutsche Jugend hat von Anfang an in der DDR, also späteren DDR, klar gemacht, dass die Diktatur des Proletariats hier herrscht und nicht die Demokratie. Das war ganz problematisch natürlich.
Der Sozialistische Deutsche Studentenbund war ja eigentlich in den 50er Jahren eine parteinahe Studierendenorganisation, hier der Partei der SPD. Was waren denn die Anliegen und Diskussionen in dieser Zeit, in den 50ern?
Also ich muss es ein bisschen korrigieren. Der SDS war immer autonom. Also die Besonderheit des SDS war, dass er 1946 von Kurt Schumacher und auch von Hollenhauer die Autonomierechte zugestanden bekommen hat. Er war nicht Teil der SPD, sondern er war im Vorfeld der SPD tätig und stand auf eigenen Beinen. Das führte ja dann auch 1960 zum Unvereinbarkeitsausschluss, weil die SPD wollte alles kontrollieren dann. Im Kalten Krieg war ihnen das zu risikovoll. Aber der SDS hat sich immer als autonome Studentenorganisation verstanden bis 1970. Also wir haben uns nie verstanden als Teil irgendeiner Partei, sondern wir haben uns immer verstanden als eine eigenständige Studentenorganisation, auch ein wenig in der Tradition des Wandervogels. Da kam das her, dass die Gruppen autonom sind und der Bundesvorstand der Studentenschaft oder Bundesvorstand im Wandervogel war immer im Grunde genommen eine Organisation, die freiwillig von den Gruppen akzeptiert und anerkannt wurde. Die Autonomie war das Bestimmende in der gesamten Existenz des SDS. Und das war natürlich der Freien Deutschen Jugend oder der SED fremd. Die konnten mit diesem Autonomiebegriff überhaupt nichts anfangen. Bei ihnen war die Vorstellung, wir befinden uns im Klassenkampf und alle müssen in einer Front marschieren. Das kam ja so aus der Arbeiterbewegung, diese Vorstellung. Die hat der SDS nie akzeptiert.
Nochmal dann zurück zu den 50ern. Vielen Dank für diese Korrektur. Aber womit hat sich der SDS denn in den 50er Jahren beschäftigt?
Ja, das erste war natürlich die Währungsreform. Die Studentinnen und Studenten sind ja fast verhungert oder sind verhungert. Es gab eine unglaubliche Not an den Universitäten. Und der SDS hat damals auch eine Notdelegiertenkonferenz einberufen und hat aus völlig anderen Gründen als die SED die Währungsreform abgelehnt, als sozial ungerecht. Also die soziale Frage der Studenten stand am Anfang an erster Stelle. Das muss man ganz klar sehen. Die war für den Alltag der Studentinnen und Studenten wichtiger als die nationale Frage oder auch wichtiger als die Zugehörigkeit zu einer Partei. Die Leute haben gehungert. Das war ein elendes Leben. Und das zweite Problem war, die Universitäten waren alle ausgekühlt im Winter, im Herbst. Es gab kein Brennholz, es gab keine Kohle und so weiter. Also es existierte eine große Not. Und das war natürlich die Hauptfrage auch für den SDS. Die zweite Frage war dann natürlich die sich abzeichnende Spaltung. SDS war damals eine gesamte, also vom Anspruch her, von der Realität nicht, weil er in der späteren DDR fast illegalisiert worden war. Aber der SDS stand immer für die Einheit. Also er lehnte die Spalterpolitik von Adenauer, der den Weststaat wollte, und die Spalterpolitik von Walter Ulbricht, der dann zeitlich verschoben, ungefähr ab 47, 48, den mitteldeutschen Oststaat wollte, lehnte der SDS ab.
Nach dem Bruch mit der SPD, den Sie vorhin erwähnt haben, den Unvereinbarkeitsausschuss, wurde die SDS zusehends zu einer Organisation der neuen Linken bzw. der antiautoritären Linken und hat sich in die außerparlamentarische Opposition entwickelt. Wie ging das vonstatten?
Ja, noch ein Vorsatz dazu. In den 50er Jahren war dann die Frage der Remilitarisierung der beiden deutschen Teilstaaten zentrales Thema auf den Delegiertenkonferenzen und eine Mehrheit des SDS lehnte die Aufrüstung in der DDR und in der Bundesrepublik ab. Also Das war ein ganz zentraler Punkt. Und der hat dann 1960 vordergründig dazu geführt, dass die SPD sich vom SDS getrennt hat. Im Grunde genommen in dem Moment 1952 im August, wo Kurt Schumacher starb, hatte der SDS keinen Schutzherrn mehr innerhalb der SPD. Mit Kurt Schumacher fiel im Grunde genommen das Interesse der SPD am SDS. Und man kann fast sagen, der SDS war in den frühen Jahren eine mit Kurt Schumacher stehende oder fallende Organisation. Und der frühe Tod von Schumacher hat natürlich für die SPD bedeutet, dass die Führungsfrage in der Partei sich zugespitzt hat, denn es gab keinen Nachfolger, keine Nachfolgerin, die die Rolle von Schumacher hätte übernehmen können. Der war, wenn man so will, einmalig. Und wie sich auch in der DDR später gezeigt hat, nachdem Ulbricht auf Wunsch der Russen abgesetzt worden war, es keinen wirklichen Nachfolger mehr in der DDR gegeben hat. Honecker war ja ein Leichtgewicht im Vergleich zu Ulbricht. Das war in der SPD ähnlich. Es war übrigens auch in der CDU so. Nachdem Adenauer rausgedrängt worden war aus der Führung der CDU, hat die CDU über ein Jahrzehnt gebraucht, um sich neu zu sortieren. Also das ist ganz typisch für die 50er, 60er Jahre. Und der SDS hat die Neue Linke mitgetragen, zusammen mit amerikanischen und englischen Marxisten, die sich nach 1956 getrennt haben von den jeweiligen nationalen kommunistischen Parteien. Die Niederschlagung des Rätesystems in Ungarn 1956 ist ja die Geburtsstunde der Neuen Linken. Danach wird die Distanz zu den kommunistischen Parteien immer größer. Und der SDS hat in Deutschland die Idee einer Neuformierung der marxistischen Linken, einer westlichen marxistischen Linken, das ist ganz wichtig, zentral mitbetrieben. Das war auch die Hauptursache, warum Herbert Wehner dann sich gegen den SDS gewandt hat, weil er als alter Kommunist, man kann fast sagen leninistischer Stalinist, wusste natürlich um die Attraktivität neuer Gedanken. Er konnte das ganz gut einschätzen.
Ein wichtiges Ereignis in den 60ern, welches wir hier in Augenschein nochmal nehmen wollen, ist die Ermordung von Benno Ohnesorg 1967. Was für Veränderungen und Umstrukturierungen innerhalb des SDS traten denn danach ein?
Also wir hatten nicht gerechnet mit dem Überfall der Polizei vor der Deutschen Oper am Kaiserdamm. Das war sehr überraschend für uns. Als der Schah hier Berlin besucht hat, auf Einladung, sage ich immer, der Amerikaner, haben wir eigentlich mit einem ruhigen Verlauf der Demonstration gerechnet. Wir waren völlig überrascht, dass aus der Polizei heraus körperlich fitte Polizisten uns angegriffen haben, in kleinen Kampfgruppen und Studentinnen und Studenten aus diesem Schlauch. Wir waren ja eingeklemmt zwischen Neubauten und Bretterzäunen, dass die einzelne Kommilitonen sich geschnappt haben, über den Kaiserdamm darüber getragen haben und vor der gesamten Weltpresse mit Gummiknüppels zusammengeschlagen haben. Das war für uns also eine Überraschung. Und schlagartig war natürlich das politische Klima in Westdeutschland ein anderes. Also es war klar, die Polizei hatte einen offensiven Kampf gegen die sich abzeichnende Studentenbewegung erklärt. Und wir mussten uns darauf dann einstellen. Die Ermordung von Benno Ohnesorg ist bis heute rätselhaft. Also dieser Herr Kuras, der dem Benno Unesorg von hinten in den Hinterkopf geschossen hat. Heute wissen wir, er war ein Stasi-Agent. Ich habe da in dieser letzten Neuauflage im AI-Thesis Verlag auch Kuras Laufbahn beschrieben. Ich habe den Eindruck, die Stasi war völlig überrascht, also hat den Mann völlig anders eingeschätzt. Es war natürlich für die DDR, war das äußerst prekär, dass der Mordschütze einer ihrer Agenten gewesen ist. Das ist in der DDR oder ehemaligen DDR bis heute nicht so richtig realisiert, was das bedeutet hat. Es war uns an dem Abend klar, dass wir uns anders schützen müssen. Nun war aber der Verfolgungsdruck der Polizei, besonders in Berlin, sehr hoch. Und wir hatten also keine Zeit, uns jetzt in Ruhe hinzusetzen und zu überlegen, wie wir jetzt unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen schützen können, wenn unsere Demonstrationen von der Polizei so militant angegriffen werden. Und das ist völlig in Vergessenheit geraten, dass die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen der APO und der Polizei ist in den Großstädten von der Polizei zuerst in Berlin und dann in Frankfurt vom Zaum gebrochen worden. Und für uns war natürlich äußerst prekär, dass sowohl in West-Berlin wie auch in Frankfurt die Sozialdemokratie regierte in den Rathäusern. Also zugespitzt, die Angriffe gegen die Studenten erfolgte in Großstädten unter der Ägide der Sozialdemokratie. Die CDU hat am Anfang versucht zu dämpfen. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Also das war sehr problematisch für uns. Und im Nachhinein würde ich sagen, wir haben die Sache nicht in den Griff gekriegt damals. Also Entlin, die in der Nacht im SDS-Zentrum aufgetaucht war, nach dem 2. Juni, war ja der Meinung, wir sollten die Polizeikasernen stürmen und uns bewaffnen. Also da zeichnete sich schon eine Radikalisierung am Rande der Studentenbewegung ab, die wir am Anfang gar nicht so ernst genommen haben, die uns aber dann später sehr beschäftigt hat. Also die Entstehung der RAF erfolgt im Grunde genommen am Abend des 2. Juni. Da beginnt eine Radikalisierung in Teilen der akademischen Jugend, die der SDS nicht unter Kontrolle kriegt.
Lass uns noch kurz auf die Studentenbewegung und die Revolte von 1968 blicken. Was machte den Sozialistischen Deutschen Studentenbund geeignet dafür, so ein Protagonist von 1968 zu sein?
Ja, in erster Linie glaube ich, dieser autonome Status, von dem ich vorhin geredet habe. Die Hochschulgruppen im SDS waren autonom. Der Studentenbund bestand aus ungefähr 40 Hochschulgruppen. Diese Hochschulgruppen waren alle autonom, haben sich selbst definiert und haben auch selbst ihre Politik zu rechtfertigen dann gehabt. Diese Autonomie, die wir von der Jugendbewegung und nicht auch von der Arbeiterbewegung übernommen haben, hat eine große Flexibilität des SDS zur Folge gehabt. Also wir konnten auf neue Konstellationen immer relativ schnell reagieren, weil die einzelnen Hochschulgruppen sich zusammengesetzt haben und dann haben, sagen wir mal, 40 Hochschulgruppen mit ihren Delegierten versucht, die Situation zu analysieren und die politische Linie zu formulieren. Das war völlig anders als beim SAB, also diesem sozialdemokratischen Studentenbund, den Herbert Wehner ins Leben gerufen hat. Der war ganz zentral organisiert wie eine gute kommunistische Parteiorganisation. Und da war die Mitwirkung, Mitbestimmung der Studentengruppen viel geringer als bei uns. Also bei uns hat die Autonomie dieser Hochschulgruppen dafür gesorgt, dass Hunderte von Studentinnen und Studenten am Meinungsbildungsprozess im SDS beteiligt gewesen sind. Also im SDS hat sich Demokratie und Autonomie als sehr belastbar und als hochintelligent herausgestellt. Und das war, wenn man so will, auch die Basis dann dieses antiautoritären Aufbruchs. Und da muss man jetzt den Namen des gesamtdeutschen Linkssozialisten Rudi Dutschke nennen, der ja 65 in SDS eingetreten ist. Der hat natürlich in diesem Instrument SDS dann sehr schnell eine Organisation gefunden, mit der er sich dann auch zunehmend identifiziert hat, die flexibel und schnell reagieren konnte. Aber der SDS war immer eine kleine Elite. Wir waren auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung, hatten wir knapp über 2000 Mitglieder. Also wir waren nie eine Massenorganisation, sondern wir waren immer eine kleine, relativ elitäre Gruppe. Das hatte Vor- und Nachteile.
Welche Gründe gab es denn dann konkret für die Auflösung des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes kurz danach, 1970?
Ja, das ist für mich heute klar. Früher war das nicht so klar für mich. Das war das Abspalten der Maoisten. In dem Moment, wo unter Christian Semmler in Berlin die Maoisten eine eigene Partei gegründet haben, haben sie ungefähr 30-40% der qualifizierten Genossinnen und Genossen im SDS abgezogen. Und dieser Verlust an erfahrenen Studentinnen und Studenten konnten wir so schnell nicht ungeschehen machen. Und dann kam darüber hinaus, dass die Maoisten natürlich dann eine sehr theatertruppenmäßige Politik betrieben. Sie haben dann versucht, durch große farbige Demonstrationen das Interesse der westdeutschen Arbeiterschaft für sich zu gewinnen. Wie wir heute wissen, ist es ja völlig in die Hose gegangen. Also es war kein Erfolg. Aber es hat den SDS sehr geschwächt. Das war meines Erachtens der Hauptgrund, warum der SDS dann zerbrochen ist. Wir haben durch den Abmarsch der deutschen Maoisten aus dem SDS zwischen 30-40% der aktiven Mitglieder verloren. Das ist für jede Organisation ein Riesenproblem.